war vielleicht auch genau um die Zeit, vielleicht sogar ein bisschen früher. Und sie sind alle gestanden, also nicht guckt, gestanden. Tausende. Und alte, junge, Teenager sind beieinander, stehen auf einem großen Platz und man hat solche Ohren, solche Ohren, voll aufmerksam, genau wie ihr. Sie wollen hören. Sie haben eine Sehnsucht danach zu hören, genau warum ihr jetzt hier im Gottesdienst seid. Es ist heiß. Da ist schon die Zeit, wo das passiert ist. Da ist schon die Zeit, zu der Jahreszeit auch, wo es war, schon mal gut 25 Grad. Kein Dach drüber, kein Zelt, Sonne. Dort auf dem Platz vor dem Wassertor in Jerusalem. Und da stehen sie, weil sie von sich aus zum Nehemia gesagt haben, wir wollen das Wort Gottes hören. Cool, oder? Wenn ein Mensch sagt, ich will das Wort Gottes hören. Lasst mal noch die Kopie, bitte einfach liegen, seid so lieb. Ich sage euch nachher, wo wir sind. Und zwar ist es so gekommen, bis vor knapp 6 Monaten haben sie in Angst gelebt. Die Israelis, die Juden. Sie haben in Angst gelebt in Jerusalem, weil die Mauern zerstört waren und die Feinde, die konnten, wann sie wollten, in die Stadt reinkommen und sich bedienen. Viele von ihnen sind schon immer da gewohnt, aber auch viele sind vor ein paar Jahren aus der Gefangenschaft von Babylon zurückgekommen, haben gerade angefangen, sich versucht, wieder was aufzubauen und wenn was zur Ernte reif war, sind die Feinde gekommen und haben es geerntet. Das war bis vor 6 Monaten. Und sie wusste ganz genau, diese Gefangenschaft, wo sie hergekommen waren, oder auch die Zerstörung Jerusalems, haben ihre Vorfahren verschuldet, weil ihre Vorfahren Gott gegenüber hochnäsig waren. Ein steifer Hals. Halsstarrig. Aber jetzt vor 6 Monaten ist was ganz Eigenartiges passiert. Da kommt plötzlich jemand und sagt, beziehungsweise die Leute, die mit ihm gekommen sind, das ist der Statthalter, der Fürst von Jerusalem, vom persischen König eingesetzt. Weil damals hat Israel gehört zum persischen Großreich. Wenn der feindliche König hier einen Statthalter einsetzt, das kann nichts Gutes heißen. Dann hat sich herausgestellt, dass dieser Fürst, der vom persischen König eingesetzt worden ist, dass er Jude ist, dass er Israeli ist, dass er zum Volk Gottes gehört. Was? Wie geht es? Und sie haben gemerkt, was geht? Da ist was am Laufen. Da wendet sich was. Nach all dem Schrecklichen, was war. Und kaum war dieser Mensch, Nehemia, war der hier vom persischen König als Fürst eingesetzt. Der hat sogar Geld mitgebracht vom persischen König. Und der persische König hat gesagt, Nehemia, bau Jerusalem wieder auf. Was? Der feindliche König sagt, bau Jerusalem auf. Was passiert hier? Und die Menschen in Jerusalem haben gemerkt, es ist irgendwie komplett anders als das, was wir die letzten 70 Jahre erlebt haben. Da war Strafe, schwer, Not. Da kommt was Neues. Und wie dieser Mann irgendwie das geschafft hat, den größten Teil der Bevölkerung davon zu überzeugen, wir bauen miteinander Jerusalem auf, obwohl keiner ihn gekannt hat. Geht's noch? Der hat solche Leitungsfähigkeiten gehabt und das war ein geistlicher Mann, ein Beter und ein Ermutiger, einer, wo motivieren konnte, wo gewusst hat, Gott hat mir einen Auftrag gegeben, dass wir es gemeinsam ausfüllen zu seiner Ehre. Und sie haben sich getraut, in wenigen Monaten diesem Mann zu vertrauen. Und jetzt stehen sie auf dem Platz, weil sie gesagt haben, das geht nicht mit rechten Dingen zu. Gott hat wieder mit seinem Segen in unserem Leben angesetzt. Wir wollen das Wort Gottes hören, deswegen stehen sie da. Hat das Volk von sich aus gesagt, wir wollen das Wort Gottes hören, weil sie gemerkt haben, Gott segnet wieder uns. Und sie haben erlebt, deswegen stehen sie auch da, innerhalb von 52 Tagen war die Stadtmauer aufgebaut. Völlig abgedreht. Wie wäre das, wenn euer Haus in 52 Tagen fertig wäre? Wer wäre dafür? Wer wäre dabei? Wer wäre dabei, wenn wir sagen, 52 Tage ist fertig? Oh, guten Morgen, kein Kaffee geht. Und so stehen sie hier und sie haben gemerkt, Gott segnet uns wieder, dass dieser Mann von Persien kommt und von dem sogar noch Geld kriegt. Das ist ein Mann von unserem eigenen Volk. Gott hat gesegnet, er hat diesen Nehemia dazu verwendet, dass er die äußeren Feinde fernhalten konnte, weil ihm damals auch äußere Feinde gibt. Der Tobias, Sanballat und den Araber mit Namen Geshem. Äußere Feinde. Nehemia hat es auch verstanden, die inneren Feinde einfach zu übergehen, weil innerhalb vom Volk gab es auch Feinde, die da nicht mitmachen wollten, die lieber politisch aktiv sein wollten. Und so stehen sie jetzt hier auf dem Platz. Und sie stehen jetzt hier auf dem Platz und sagen, wir wollen von unserem Gott hören, weil offensichtlich segnet er uns wieder. Und jetzt nehmt mal bitte dieses Bild. Dieses. So, man sieht es vielleicht nicht. Jetzt dieses. Wir gucken jetzt mal diese rosa Schrift an. Wir fangen also links oben an, dass wir kurz in Zusammenhang kommen. Manche von euch haben letzte Woche die Bibellese gelesen, da war nämlich der Nehemia drin, deswegen komme ich drauf, deswegen habe ich das für heute vorbereitet. Also links oben in Nehemia, das war in dem Monat Kislev, das ist ein jüdischer Monat, steht so festgeschrieben. Da kriegt der Nehemia mit, wie schrecklich es in Jerusalem aussieht. Dann weiter rechts, Nehemias Gebetszeit. Nehemia hat begonnen zu beten, hat gesagt, Gott, was kann ich tun für meine Heimat, für Jerusalem, da wo dein Name eigentlich wohnt? Weiter rechts, Nehemia Kapitel 2. Der König Artaxerxes, der persische König, der merkt, an seinem Mund schenkt Nehemia, ist was faul, er ist irgendwie so depressiv. Und er fragt ihn und dann beauftragt er ihn als Statthalter, sprich Fürst Jerusalem, wieder aufzubauen. Das war dann im Nisan, 5 Monate später. Und er zieht nach Jerusalem, kommt etwa im Nisan an und dann hat er so rund 3 Monate, wo er überlegt zu bauen. Und dann ist der Baubeginn im Monat Tammuz. Dann weiter links, Rosa und Nehemia 6, Vers 15, am 25. Elul ist die Mauer fertig in nur 52 Tagen. Das war mal der zeitliche Ablauf, dass wir das mal sehen, wie knapp das war. In weniger als einem Jahr die Beauftragung des Nehemia und Fertigstellung der Mauer. Wir gehen jetzt auf die blaue Schrift rechts. Er kommt nach Jerusalem und er plant rund 3 Monate. Und in den 3 Monaten muss er die Jerusalemiten überzeugen, ne, von seinem Auftrag und um Vertrauen werben. Dann in Nehemia 3, fast alle bauen mit, vom Apotheker über den Diamantschleifer, zum was weiß ich was, alle machen mit, auch Töchter arbeiten mit, aber einige, obere, wird auch deutlich beschrieben, haben geblockt. Kapitel 3 bis 4, die Nachbarn stiften Verwirrung, das heißt sogar Verwirrung dort. Sie wollten den Bau des Jerusalem stören, verhindern und haben Verleumdung angezettelt und wollten das Volk ganz bewusst entmutigen. Sie wollten diesen motivierten Mitarbeitern die Luft und die Freude nehmen, die Motivation nehmen. Entmutigung hat immer was Negatives an sich und kommt nicht vom Heiligen Geist. Entmutigung kommt nicht vom Heiligen Geist, kommt woanders her. Kapitel 4, 14 sagt Nehemia dann, unser Gott wird für uns kämpfen. Unser Gott wird für uns kämpfen. Klar, durch unsere Hände, unseren Kopf, unsere Bauarbeit. Aber dahinter steht Gott, der uns das Gelingen schenken wird. Und er motiviert sie und sagt, lasst euch nicht durcheinander bringen von dem, was andere schwallen. Kapitel 5. Nehemia beendet so ganz nebenher auch noch die Unterdrückung Armer durch eingesessene jüdische Reiche. Das gab es auch. Er hat also nebenher sogar noch für soziale Gerechtigkeit innerhalb von Israel gesorgt. Und nebenher noch. Kapitel 6. Er durchschaut raffinierte Angriffe der Feinde auf seine Person. Das gab es auch. Und das alles innerhalb von halben dreiviertel Jahr. Wenn Gott was vorhat und sein Volk motiviert, ist unglaublich, was geschehen kann in unserer Mitte. Jetzt diese drei Kästchen. Und jetzt stehen wir im Kapitel 8. Jetzt stehen wir im Kapitel 8. Das Volk will Gottes Wort hören, ihn suchen und es wird traurig und weint. Ich kann heute nicht alle Texte lesen. Lest daheim nach. Weil sie das merken, wie Gott segnet nach diesem Drama der Gottlosigkeit, der Strafe, Deportation, Babylon. Sie merken, Gott segnet uns wieder. Wir wollen ihn kennenlernen, wir wollen das Wort hören. Und Nehemia, der Statthalter, und Esra, der Priester und Schriftgelehrte, und die Leviten, die das Volk unterwiesen, sprachen zu einem Volk: Dieser Tag ist heilig dem Herrn, eurem Gott. Darum seid nicht traurig und weint nicht, denn alles Volk weinte. Warum haben die geweint? Weil das Wort Gottes vorgelesen wurde. Weil sie gemerkt haben, was für einen Gott haben wir und wie sind wir mit ihm umgegangen. Und unsere Väter. Was für einen Gott haben wir, einen Gott der Liebe und der Barmherzigkeit. Und was haben wir mit ihm getan? Sie weinen, sie erkennen. Und dann sagt eben Nehemia: Geht hin und esst fette Speise, trinkt süße Getränke und sendet davon auch denen, die nichts für sich vorbereitet haben. Denn dieser Tag ist heilig unserem Herrn. Und seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Kraft. Und die Leviten hießen alles Volk schweigen und sagten: Seid still, denn der Tag ist heilig. Seid nicht bekümmert. Und alles Volk ging hin, um zu essen, zu trinken und davon auszuteilen und ein großes Freudenfest zu feiern. Denn sie hatten die Worte verstanden, die man ihnen kundgetan hatte. Das Volk will Gottes Wort hören. Das ist jetzt dann auf der Rückseite oben. Das Volk will Gottes Wort hören. Sie suchen Gottes Nähe. Sie suchen Gottes Nähe. Sie suchen sein Angesicht nach diesem Zerbruch. Sie suchen Gottes Angesicht nach dem Zerbruch, nach dem Elend. Und dann kommt ein großes Bußgebet vom Volk in Kapitel 9. Ich lese auszugsweise, dass wir uns da reinhören. Einige Tage später, am 24. Tag dieses Monats, da kamen die Israeliten zu einem Fasten zusammen, in Säcken gehüllt und mit Erde auf ihren Häuptern. Das ist ein Zeichen der Trauer gewesen damals, der Trauer. Und sie sonderten weiter und bekannten ihre Sünden und die Missetaten ihrer Väter. Und sie standen an ihrem Platz auf und man las vor aus dem Buch des Gesetzes des Herrn ihres Gottes 3 Stunden lang. Und 3 Stunden bekannten ihre Sünden und beteten zum Herrn, ihrem Gott. Vers 5, und die Leviten, Jeschua und so weiter sprachen: Auf, lobt den Herrn, euren Gott, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Man lobe deinen herrlichen Namen, der erhaben ist über allem Preis und Ruhm. Herr, du bist allein, du hast gemacht den Himmel und aller Himmel, Himmel, mit ihrem ganzen Heer, die Erde und alles, was drauf ist, die Meere und alles, was darinnen ist. Du machst alles lebendig und das himmlische Heer betet dich an. Herr, du bist Gott, der du Abraham erwählt hast. Und dann kommt die ganze Geschichte Israels, die sie aufzählen als Lob Gottes, wo sie sich erinnern, was Gott in ihrer Volksgeschichte alles schon Gutes getan hat. Vers 26: Sie wurden ungehorsam und widerstrebten dir und warfen dein Gesetz hinter sich und töteten deine Propheten, die sie vermahnten, dass sie sich zu dir bekehren sollten, und redeten große Lästerungen. Dann haben sie sich wieder bekehrt, und dann, wo es ihnen wieder gut ging, haben sie sich wieder gegen Gott gewendet, steht alles hier drin. Vers 29, aber sie waren stolz und gehorchten deinen Geboten wieder nicht und sündigten an deinen Rechten und kehrten dir den Rücken zu und wurden halsstarrig. Und jetzt bekennen sie in dem Bußgebet ihre Schuld vor Gott. Die Schuld ihrer Väter. Ich habe mir überlegt, warum die Schuld der Väter? Ihr Eltern, haben wir unsere Kinder geprägt oder nicht? Ihr Eltern, ich bin auch Eltern. Habe ich das Denken meiner Kinder geprägt, ja oder nein? Das ist selbstverständlich, das ist doch Erziehung. Ein ganzer Teil von dem, wie unsere Kinder Jesus sehen, wie unsere Kinder Gott verstehen, ein ganzer Teil von dem haben wir Eltern unseren Kindern mitgegeben. Sie bekannten ihre eigene Schuld und die der Väter und baten um Vergebung. Dieses Bußgebet. Also, das Erste, wenn wir selber merken, wir waren weit weg von Gott. Such Gottes Nähe. Such Gottes Nähe. Such wieder sein Gesicht nach dem Zerbruch. Zweitens, erkenne und anerkenne deine Schuld. Für uns heute jetzt, okay? Erkenne und anerkenne deine Schuld und bekenne sie ihm. Und nimm Gottes Vergebung an. Die zwei Punkte. Und dann kommt der dritte Punkt. Die Kinder Israel, Kapitel 10. Da steht: Darum wollen wir eine feste Abmachung treffen. Darum wollen wir eine feste Abmachung treffen und sie aufschreiben. Und unsere Fürsten, Leviten und Priester sollen sie versiegeln und unterschreiben. Und jetzt sagt das Volk: Wir wollen, nachdem wir jetzt Gottes Vergebung bekommen haben, wollen wir ganz neu uns festmachen an unserem Gott. Wir schreiben das sogar auf. Wir verfassen ein Dokument, in dem wir sagen: Wir gehören unserem Gott und unser Gott hat wieder die volle Macht über uns und wir sind so froh, ihn zu kennen, dass er uns auch Buße geschenkt hat, dass er uns Umkehr geschenkt hat. Wisst ihr, manchmal denken wir an Umkehr, wenn Elend da ist, und manchmal ist Gott furchtbar gnädig, und das sehen wir hier. Hier war Elend da, aber er hat sie aufgeweckt durch Gutes. Merken wir das? Er hat sie aufgeweckt durch Gutes. Klar war vorher Elend und Zerbruch, Deportation, Tempel zerstört, Gott war weg, viele Tote. Gottes Schutz war weg, Feinde hat über sie geherrscht. Und dann auf einmal hat er durch Nehemia angesetzt und durch das Gute hat hier in dem Fall Gott sein Volk gelockt, hat gesagt: Ey, wieso seid ihr ohne mich unterwegs? Was muss alles noch passieren? Manchmal macht es Gott auch so, dass er durch Gutes ruft und sagt: Es komm endlich zurück. Lass uns eine neue Abmachung miteinander treffen. Das sind diese drei Teile. Such Gottes Nähe nach dem Zerbruch. Zweitens, erkenne und anerkenne deine Schuld. Vielleicht muss man auch mit der Vergangenheit der Eltern manches klären und erkennen. Sich lösen. Drittens, fokussiere deinen Alltag wieder drauf, Gottes Ziele zu verwirklichen. So sagst du, ich will mit meinem Leben Gottes Ziele verwirklichen. Ich treffe eine neue Abmachung, eine neue klare Hinwendung zu meinem Herrn. Weil der Begriff halsstarrig hier drin vorkommt, möchte ich gern dazu noch ein paar Dinge sagen. Gott hat mit unserer Schuld kein Problem. Er vergibt so gerne. Gott hat mit unserer Schuld kein Problem. Jesus hat am Kreuz schon bezahlt und überschreibt in unser Leben hinein gerne seine komplette Tilgung. Mit unserer Schuld hat Gott kein Problem, aber mit unserer Halsstarrigkeit. Gehen wir mal miteinander in das Abendmahl, wo Jesus das Abendmahl einsetzt. Gründonnerstagabend. Ja, die Jünger essen, vorbereitet. Das Passamahl steht hier richtig, richtig gut. Und plötzlich nimmt Jesus eine Wasserschüssel. Eine Wasserschüssel und einen Laber. Und häufelt sich, es geht nämlich nicht anders, und häufelt sich vor die Füße seiner Jünger und wäscht ihre stinkige Käsefüße. Und es geht darum, dass Jesus seinen Jüngern dient. Es geht um das Zeichen der Reinigung, die Barmherzigkeit Gottes. Seine Vergebung kommt immer von unten. Von unten. Wenn jetzt die Jünger gesagt hättet, ja, halsstarrig, sie hätten nicht gesehen, was Jesus hier unten an ihnen tut oder tun will. Wir können Gottes Barmherzigkeit nur sehen, wenn wir nicht mehr halsstarrig sind, sondern darauf gucken, was er uns tun will. Denkt an den Samariter. Die ersten beiden und so vorbei. Ja, da unten war der Halbtote. Steht wirklich drin, er war halbtot. Steht geschrieben. Er war halbtot. So laufen sie vorbei. Die haben ihn nicht gesehen. Und da kommt dieser Ausländer. Was macht er? Er häufelt sich an den Halbtoten. Das ist Barmherzigkeit. Gottes Barmherzigkeit beugt sich zu uns herab und kommt von unten. Deswegen, wenn wir da halsstarrig bleiben, wir sehen nicht, was er uns tun will, und dann kann er nicht. Es gibt weitere Beispiele dafür. Wichtig, dass wir uns beugen unter das, was wir verbockt haben, aber dann sehen wir seine Barmherzigkeit, volles Rohr. Sonst verlieren wir Jesus aus dem Blick, wenn er uns dienen will und seine Barmherzigkeit offenbaren. Halsstarrigkeit kann ganz verschiedene Gesichter haben. Ich habe mich an meinen Lebensstil gewöhnt. Ich bin so. Die anderen müssen mich so nehmen. Mich verändern geht sowieso nicht. Habe ich oft probiert. Fertig. Eigentlich habe ich mich in meinem Christenleben ganz gut eingerichtet. Oder ich müsste Dinge in meinem Leben anschauen, die ich eigentlich gar nicht anschauen will. Ich verliere mich vor mir selber. Und wenn ich darüber mit Gott reden muss, das wäre ja furchtbar. Klammer auf, er weiß doch das alles schon. Oder ich bräuchte Seelsorge, ich bräuchte Hilfe von außen, ich müsste mich jemandem öffnen. Ich geniere mich, ich schäme mich davor. Ich habe auch Angst vor Verurteilung, wenn jemand weiß, was in mir eigentlich geht. Und so kann mir Jesus durch einen Bruder, durch eine Schwester nicht helfen. Schade. Oder wir gehen her und sagen einfach, ja, Fehler hat doch jeder Christ. Ja, war halt meine. Oder wir fangen an zu vergleichen. Ist auch so eine Möglichkeit, gell? Man sieht seine eigenen Fehler und dann denkt man an andere, ja, wie der bin ich nur lang nicht. Und da war es schon rum. Und ich räume nicht das Störende meines Lebens aus. Oder ich schiebe es weg. Wenn mir ein Fehler passiert, bin ich unglaublich kreativ und schiebe das Ding mal andere in die Schuhe. Manche Gläubige gehen so weit, dass es bis zur Lüge führt. Und sie merken es nicht mal. Oder es wird bagatellisiert. Ach komm, jetzt hab dich nicht so. Das war doch jetzt nicht so schlimm, was ich da gesagt habe oder was ich da gemacht habe. Jetzt sei doch nicht so. Und dann kommt man sogar fast in die Verlegenheit, dass man den anderen zum Opfer macht und sagt, sei doch nicht so empfindlich. Obwohl ich die Situation ausgelöst habe. Also dieses halsstarrig sein ist ein gefährliches Spiel. Das bringt nichts als Leid für andere und Leid für mich. Wir kommen zum Schluss. Bis hier. Wir sind am Schluss angekommen. Wenn man das Nehemia-Buch liest, ist auffällig, jedenfalls für mich auffällig, wie viel von der Freude da drin steht. Obwohl in dem Moment nochmal, wo sie jetzt da stehen und das Wort Gottes hören, an diesem Platz vorm Wassertor, steht ausdrücklich geschrieben im Kapitel 7, steht ausdrücklich geschrieben, die Mauer war zwar fertig, sprich, sie waren geschützt vor Feinden, aber es steht ausdrücklich, kann ich nicht lesen, steht ausdrücklich geschrieben, Kapitel 7, 14, Kapitel 7, 4, die Stadt aber war weit und groß, aber wenig Volk darinnen und Häuser waren noch nicht wieder gebaut. Das wollen Sie nicht täuschen. Also die Stadtmauer war wieder fertig, aber die Häuser waren noch nicht gebaut. Sie stehen also immer noch in Trümmern, aber sie erfahren jetzt was Grandioses. Jetzt gucken wir die blauen Texte hier an. Kapitel 8, Vers 10. Seid nicht bekümmert. Ihr tut nämlich Buße und dann wird Freude durchkehren, durchdringen. Seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Wenn er auf ihn guckt, kriegt er Barmherzigkeit. 8, Vers 11. Die Leviten trösteten das Volk und sagten, seid still, denn der Tag ist heilig. Seid nicht bekümmert. Wo Buße getan wird, wo umgekehrt wird, braucht man nicht mehr bekümmert sein, nicht mehr traurig, nicht mehr deprimiert, nicht mehr frustriert über sich selber, nicht mehr enttäuscht von sich selber. Alles Volk ging hin, um ein großes Freudenfest zu machen. Freudenfest. Kapitel 8, 17. Beim einwöchigen Laubhüttenfest haben sie gleich auch noch gefeiert. Es war eine sehr große Freude. Und dann unten im Kapitel 12 haben sie die Mauer eingeweiht. Es wurden an diesem Tag große Opfer dargebracht und sie waren fröhlich. Denn Gott hatte ihnen eine große Freude gemacht. Guck mal, da steht, Gott hat ihnen eine Freude gemacht. Gott hat ihnen eine große Freude gemacht, sodass sich auch die Frauen und Kinder freuten und man hört die Freude Jerusalems von ferne. Das ist, wenn wir unser Herz in Einklang bringen und klar auf seine Seite stellen, sagen, ich gehöre dir, ich mache wieder mal eine Abmachung mit dir. Meine Gedankenwelt, Jesus, meine Gedankenwelt, mein Hirn, meine Gefühlswelt, das, was ich bin, ich gehöre dir, mache aus mir was zu deiner Ehre. Und alle Dreck ausräumen, Vergebung neu annehmen. Die Schuld ist für Gott kein Problem. Und er vergibt so gerne. Nur solange wir es wegstecken, hat er ein Problem. Lassen wir es. Bringen wir es ihm hin. Machen einen neuen Start. Ich möchte gerne noch beten. Lieber Herr, vielen Dank, dass du Freude schenkst. Auch wenn wir zugeben müssen, dass wir manchmal erst einen Zerbruch brauchen, dass wir es checken. Aber du hast Freude im Sinn. Dass wir uns an dir freuen, dass du mit vollen Segeln zu uns stehst. Mit allem, was unser Leben ausmacht. Nicht nur geistlich. Ringsrum. Du kümmerst dich um uns. Tust unser Bestes. Lieber Herr, danke, es ist deine Güte. Es ist deine Güte, die uns zur Umkehr leitet. Deine Güte, weil du uns gut sein willst. Wir ehren dich. Danke, dass du uns immer wieder rumkriegst, dass wir Buße tun. Sonst immer wieder überzeugt. Danke für deine Überzeugungsarbeit. So segne auch hier jetzt unter uns die, wo auch an irgendeinem Trümmerhaufen stehen. Überwältige sie, dass sie sich für dich neu öffnen, für deinen neuen Segen. Amen.